Wer von euch hat schon mal eine Ausbildung gemacht? Und wer von euch hatte da mal so das Gefühl, nicht so richtig angeleitet worden zu sein und oft nur die Drecksarbeit machen zu müssen? Okay, ja, schlimm, ja. Wenn man mit Azubis unterwegs ist, ist es eigentlich entscheidend, dass die etwas lernen. Und am besten lernen sie dadurch, dass man sie Dinge tun lässt. Aber sowas ist unglaublich anstrengend. Das kostet Zeit und Energie. Das ist aufwendiger. Ich habe ein paar Jahre im Krankenhaus als Pfleger gearbeitet und ich glaube, manchmal fehlt so diesen Kolleginnen und Kollegen die Zukunftsperspektive, wenn sie mit Azubis umgehen. Dein Azubi soll ja irgendwann mit dir zusammenarbeiten. Und wenn du es jetzt schaffst, dem Azubi schon wichtige Fähigkeiten mit an die Hand zu geben, dann kann er später ein richtig qualifizierter, guter Teamplayer werden. Ich glaube, Angestellte, die mit Azubis und Praktikanten zu tun haben, brauchen mal so eine neue Perspektive auf das gemeinsame Arbeiten. Paulus hat während seiner Missionstätigkeit verschiedene Briefe geschrieben, die wir heute auch in unserer Bibel finden. Und einer davon ist der Epheserbrief. Sein Anliegen mit diesem Brief war, die Gemeinde in Ephesus, das liegt in der heutigen Türkei, zu stärken. Die Gemeinde war ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen und da hat es auch durchaus mal ordentlich gekracht. Und Paulus betont sehr stark, dass die Gemeinde dadurch, dass sie an Jesus glaubt, eine Einheit mit ihm bildet. Und die Gemeinde in Ephesus brauchte auch eine neue Perspektive darauf, wie sie als Gemeinde leben sollte. Und wie sieht das bei uns aus? Wir haben jetzt in den letzten Wochen in der Predigtreihe über verschiedene Dinge geredet, viele Aspekte von Jüngerschaft. Was macht ein Jünger? Wie wird man Jünger? Und heute möchte ich über Jüngerschaft in der Gemeinde nachdenken. Wie sieht das so aus? Zwischen Leiterinnen und Leitern und ihren anvertrauten Personen? Aber wie sieht auch Jüngerschaft aus als Gesamtgemeinde, wo wir alle nebeneinander stehen? Was wollen wir eigentlich mit unserer Gemeindearbeit erreichen? Und ich denke, der Text, über den ich heute mit euch reden möchte, der kann dazu sehr gute Impulse geben. Wir wollen einfach mal gemeinsam in den Text einsteigen. Er steht in Epheser 4, Vers 11 bis 16. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist, durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Okay, wer hat verstanden, was dieser Text sagen möchte? Im griechischen Urtext sind diese 6 Verse ein kompletter Satz. Da ist kein Punkt dazwischen. Ihr habt das Glück, dass da noch einer dazwischen ist. Unvorstellbar. Und ich habe auch sehr lange damit gerungen, bis ich mal durchgestiegen habe, was dieser Text überhaupt eigentlich von mir will. Und deswegen habe ich mal was mitgebracht. Und zwar ein kleines Schaubild. Das ungefähr beschreiben soll, was da los ist. Zunächst einmal haben wir hier Jesus. Jesus schenkt gewissen Menschen Fähigkeiten. Das wird hier genannt mit Apostel, Prediger, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich denke, was mit diesen 5 Begriffen gemeint ist, ist jetzt nicht so, okay, wir haben jetzt hier in der Gemeinde einen Apostel, wir haben einen Lehrer, sondern das sind Fähigkeiten, die Leiterschaft ausmachen. Das heißt also, Apostel, die die Fähigkeit hatten, so andere Leute miteinander zu vernetzen und auch mit einer gewissen Autorität auch aufgetreten sind, das braucht man manchmal als Leiter. oder Propheten, die besonders begabt sind, auf Gott zu hören und gute Worte in der richtigen Zeit für Menschen zu haben. Evangelisten, die Fähigkeit haben, das, was wirklich zentral ist eigentlich am christlichen Glauben, auch der Gemeinde, immer wieder vorzuhalten. Gott versöhnt sich mit uns Menschen. Es gibt Hoffnung, es gibt Vergebung, es gibt Freiheit. Das ist etwas, was die Gemeinde immer wieder hören muss. Und das ist deswegen auch etwas, was Leiter auch ausmacht in Gemeinde. Es gibt Lehrer, die können besonders gut Dinge erklären. Und es gibt Hirten. Hirten, die wie auf Schafe aufpassen. Also nicht, dass die anderen Leute dann dumm sind, aber es gibt schutzbedürftige Menschen. Es gibt Menschen, die am Rande stehen, die leicht abgehängt werden können. Oder denken wir an Kinder, die halt eben auch sehr schutzbedürftige Menschen sind, was halt in einer Gemeinde auch sehr wichtig ist zu beachten. Das sind also alles Fähigkeiten, die in verschiedenen Menschen, in verschiedenen Anteilen da sind. Und was machen diese Leiterinnen und Leiter? Die sind jetzt dafür da, die Gemeinde zu befähigen, ihre Arbeit zu tun. Das heißt also nicht, die Leiter schmeißen hier den ganzen Job, sondern sie befähigen, ermutigen, schulen die Gemeinde darin, dass sie ihre Arbeit tun kann. Und diese Gemeindearbeit kommt daher zustande, dass wir an Jesus Christus glauben. Dadurch, dass wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, wir nehmen die Vergebung in Anspruch und wir nehmen das Angebot Gottes in Anspruch, sein Kind zu werden. Wenn wir das annehmen, sind wir in eine Gemeinde gestellt. Und die hat jetzt ein Ziel. Und das Ziel ist Einheit und Reife. Einheit und Reife, also Einheit meint in diesem Kontext, dass man sich einander annimmt, mit allen Unterschieden, gegenseitiger Respekt. Und Reife bedeutet, dass die Gemeinde und auch die einzelnen Menschen lernen, wie man mit Gott leben kann und miteinander leben kann. Das heißt also, Reife entsteht dort, wo wir merken, hey, wie kann ich mit Gott reden? Wie redet Gott mit mir? Wie kann ich mit meinen Mitmenschen zusammenleben? Wie komme ich durch Krisen in meinem Leben durch? Dadurch entwickelt sich Reife. Und das ist das, was die Gemeinde erreichen soll durch ihre Arbeit. Die wird hier in diesem Text, da gibt es zwei Bilder zu, das eine ist Aufbau und das andere ist Wachstum. Das meint nicht ein größenmäßiges Wachstum, dass wir noch größer werden oder noch mehr Leute hierher kommen. Das ist auch gut, aber das ist ein inneres Wachstum in diesem Text gemeint. Das heißt also die Zunahme an Einheit untereinander und an der Reife. Und diese Arbeit soll durch zwei wichtige Aspekte gepflegt werden, durch zwei wichtige Eigenschaften gepflegt werden. Das ist einmal die Wahrheit und die Liebe. Indem also wir nicht nur ehrlich sind in dem, was wir sagen, sondern dass wir halt auch offenlegen, also dass wir Fehler nicht vertuschen oder dass wir authentisch leben und anderen nichts vormachen. Das ist mit Wahrheit gemeint. Das ist wichtig für Gemeinschaft, weil sonst schafft sie das nicht, eins zu werden. Und Liebe ist genauso wichtig. Davon haben wir letzte Woche ein bisschen in der Predigt was gehört, dass ich mich selber nicht ganz so wichtig nehme, dass ich auf das Wohl des anderen schaue, dass ich für andere Menschen das Beste suche. Wenn wir diese zwei Eigenschaften immer wieder pflegen in unserer Gemeindearbeit, kommen wir immer mehr zu diesem Ziel. Und das Spannende ist halt eben, dadurch, dass wir dieses Ziel erreichen, werden wir auch Jesus immer ähnlicher. Weil Jesus selbst, als Gott, der ja irgendwie auch drei Personen ist, er lebt perfekte Einheit. Das sind drei Personen, die eine Einheit bilden. Und Gott ist halt eben auch selber geprägt von Wahrheit und von Liebe. Das heißt, dadurch, dass die Gemeinde dahin arbeitet, wird sich Jesus ähnlicher. Das ist im Text gemeint mit, sie wächst hin zu dem, der das Haupt ist. Es gibt schlechte Einflüsse und Überzeugungen, die wollen die Gemeinde davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen. Damit sind in diesem Kontext nicht in erster Linie irgendwelche theologisch-theoretischen Irrlehren gemeint, sondern es geht um Dinge, die Einheit und Reife kaputt machen wollen. Dazu sage ich später noch mehr. Und jetzt ist es so, dass Jesus nicht nur die Leiterinnen und Leiter begabt und befähigt, sondern dass er auch derjenige ist, der dieses eigentliche Wachstum der Gemeinde schenkt. Wenn Jesus nicht in dieser Gemeinde arbeitet, dann passiert hier nichts. Das ist jetzt mal so ganz grob, was dieser Text sagen möchte. Und man kann hier zu jedem einzelnen Aspekt unglaublich tief noch reingehen. Da kann man noch ganz viel zu sagen. Und dieser Text sagt ja auch noch bei weitem nicht alles. Also da gibt es ja auch noch ganz viel mehr. Aber ich möchte heute über drei kleine Konkretionen sprechen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, die mir an diesem Text sehr wichtig erscheinen. Das erste ist, Gemeinde wird durch Leiter befähigt. Das zweite ist, Gemeinde arbeitet auf ein Ziel hin. Und das dritte ist, dass Gemeinde eine Quelle hat. Entscheidend ist an den ersten Versen, dass nicht die Leiterinnen und Leiter die Arbeit der Gemeinde machen, sondern die Gemeinde. Stellt euch mal vor, der Trainer von den Gießen 46ers oder von Eintracht Frankfurt stellt sich alleine aufs Spielfeld und versucht, gegen den Gegner zu spielen. Das ist doch verrückt, oder? Und Leiterinnen und Leiter sollen genauso sein wie Trainer. Die stellen sich nicht auf das Spielfeld und machen den ganzen Job, sondern sie stehen am Spielfeldrand. Sie entwickeln Strategien. Sie üben Techniken ein mit den Spielern. Sie ermutigen und sie trösten vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel. Ich will einmal alle hier ansprechen, die in irgendeiner Form hier in der Gemeinde in Leitungspositionen arbeiten. Das sind Kleingruppenleiterinnen, das ist die Gemeindeleitung, das sind die gemeinsames Mittagessen-Organisatoren, das sind Jugendmitarbeiterinnen, das sind Gottesdienstleiter, Musikleiter und das sind Eltern. Wo versucht ihr, in den Bereichen, in denen ihr tätig seid, den Laden allein zu schmeißen? Schaut mal die Menschen an, für die ihr Verantwortung tragt. Was brauchen diese Menschen, um ihre Aufgaben im Leben, aber auch in der Gemeinde bewältigen zu können? Wo schlummert bei diesen Menschen Potenzial, das ihr fördern könnt? Vor welchen schlechten Einflüssen müsst ihr sie vielleicht schützen? Als zweites möchte ich darauf eingehen, dass Gemeinde mit ihrer Arbeit auf ein Ziel zusteuert. Es gibt verschiedene Dinge, die Christinnen und Christen anpeilen sollten. Und dieser Text geht speziell auf Einheit und Reife ein. Dass wir uns gegenseitig so annehmen und respektieren, wie wir sind. Uns gegenseitig fördern und ermutigen. Und füreinander in Gemeinschaft da sind. Aber dieses Ziel erreichen wir auch nur dann, wenn wir negative Einflüsse und Überzeugungen bekämpfen. Wie gesagt, meint das erstmal nicht theologische Irrlehren oder so. Aber was könnten dann so schlechte Überzeugungen sein? Ich habe mal eine Idee. Eine, die nämlich das Potenzial hat, das Miteinander zu zerstören, ist der Glaube, dass Gemeindearbeit vor allem in den Programmen besteht. Programme sind super. Und ich finde auch, Gottesdienst ist eine super Sache, wo wir auch, gerade auch hier auch, ein Miteinander pflegen können. Das hat Ilona vorhin sehr gut rausgearbeitet. Aber es geht oft in Programmen und Events. Ihr guckt alle zu mir hier nach oben. Auf diese eine Person. Aber ich bin, oder egal wer hier vorne steht, die geben einfach nur Impulse, was ihr nach dem Amen tun könntet. Diese Menschen, die hier vorne stehen, die können euch sagen, was ihr glauben sollt oder was ihr lassen solltet. Aber die eigentliche Gemeindearbeit, die fängt erst in 20, 30 Minuten an, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Weil dann fängt der nämlich eigentlich erst richtig an. Gemeindearbeit ist Beziehungsarbeit, ein Miteinander unterwegs sein. Wir symbolisieren das hier im Gottesdienst, dass wir gemeinsam Lieder singen, dass wir Glaubensbekenntnisse sprechen, dass wir gemeinsam beten für uns und für andere Menschen. Aber der Gottesdienst ist vor allem auch das gesamte Leben. Die anderen 6 Tage in der Woche. Gottesdienst fängt am Montag an. Eine zweite Lüge betrifft, glaube ich, fürchte ich, vor allem Männer. Wir sind gemeinsam in diese Gemeinde gestellt. Und unser Ziel ist Reife im Glauben und Einheit untereinander. Aber ich glaube, dass wir Männer manchmal einer unglaublich giftigen Lehre verfallen. Sie sagt, du musst das allein hinkriegen. Du bist ein Mann, du musst Stärke zeigen. Du bist auf dich allein gestellt. Und das macht alles kaputt. Wenn wir uns verschließen und nach außen heile Welt spielen und stark sind, machen wir unsere Beziehung zu Gott kaputt, weil wir verlernen, wie man mit ihm reden kann. Wir machen unsere Ehen kaputt und wir machen unser Leben kaputt, weil wir keine Freundschaften pflegen, die uns auch in schwierigen Zeiten begleiten. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Eins der größten fleischfressenden Lebewesen, das je auf dieser Welt gelebt hat. Und man dachte, der Typ ist so groß und so stark, der sieht hier im Hellen total niedlich aus, aber wenn es dunkel ist, dann ist er richtig furchteinflößend. Und man dachte, dass der ein Einzeljäger ist. Der ist groß, schnell, der hat den kräftigsten Biss, den je ein Tier haben konnte. Das packt er allein. Aber mittlerweile ist man sich da gar nicht mehr so sicher. Man hat nämlich ein Skelett gefunden, das ist unter dem Namen Sue bekannt. Und Sue hatte sehr wahrscheinlich Gicht. Eine schmerzhafte Gelenkerkrankung, die Gelenke verformt hat, die konnte nicht alleine jagen. Aber wie ist sie 13,8 Meter lang geworden? Das ist der zweitgrößte Tyrannosaurus-Fund, den wir bisher hatten. Wie konnte die so groß werden? Sie hatte sehr wahrscheinlich andere Tyrannosaurier, die für sie da waren. Du magst dich für stark halten, aber die Realität sieht anders aus. Du wirst dir die Knochen brechen. Du wirst sehr wahrscheinlich krank werden. Psyche, Herz, Hirn, verkalkte Arterien, Krebs, you name it. Du wirst in deinem Leben durch schwierige Zeiten kommen. Es wird kriseln. In deinen Familien, bei dir privat, auf der Arbeit. Lass dir diese Kacke nicht einreden, dass du da alleine durch musst. Pflege Freundschaften mit anderen Männern. Mach zum Beispiel mal ein Barbecue, wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat Petrus, einen seiner engsten Freunde, bei gegrilltem Fisch zum Frühstück gefragt. Petrus, liebst du mich? Barbecue plus Deep Talk. Hey, wie steht's um deine Liebe zu Gott? Wie steht's um deine Liebe zu deiner Frau, deinen Kindern, deiner Familie? Wofür kann ich beten? Ich möchte uns alle hinterfragen, was denn so unsere Glaubenssätze sind, die wir haben, das Keile zwischen uns treibt. Auf dem Weg zum Ziel hin ist es wichtig, dass wir füreinander da sind. Für wen in dieser Gemeinde kannst du da sein? Wer braucht Ermutigung, Trost? Einfach jemanden zum Reden. Wer ist einsam? Wer fühlt sich hier vielleicht noch fremd? Aber anstatt negative Überzeugungen zu bekämpfen, was für Glaubenssätze könnten denn helfen, unsere Gemeinschaft zu stärken? Ich mache mal einen Vorschlag, aber du darfst gerne selber einfach die Bibel aufschlagen und lesen und mal schauen, was sind denn so Sätze, die Gemeinschaft fördern können, was einen dazu ermutigt und einem da irgendwie auch Kraft gibt. Ich mache mal einen Vorschlag. In 1. Petrus 1, Vers 5 bis 7, 1. Petrus 5, Vers 7 steht: Werft alle eure Sorgen auf Gott, denn er kümmert sich um euch. Ein Glaubenssatz wäre zum Beispiel: Ich darf um Hilfe bitten. Das gilt für Gott. Ich darf Gott um Hilfe bitten. Das gilt aber auch für Menschen. Ich darf um Hilfe bitten. Ich muss nicht alleine dadurch. Ich darf um Hilfe bitten. Ich denke mal, das wäre so ein Glaubenssatz, den man mal hier so reinschmeißen kann. Aber es gibt da sicher auch noch eine Großzahl mehr. Gemeinschaft zu pflegen, aufeinander Acht zu haben, das ist manchmal sehr anstrengend, weil es kämpft gegen unseren Hang zum Egoismus oder zum Individualismus, von dem wir hier sehr vereinnahmt sind. Aber Jesus ist da. Jesus kann dir dabei helfen. Und damit komme ich zu einem dritten Punkt, den ich heute machen möchte. Ich möchte mal auf den ersten Halbsatz von Vers 16 eingehen. Von Jesus aus gestaltet die Gemeinde ihr Wachstum. Bis hierhin geht es jetzt vielleicht euch wie mir. Du willst nochmal neu über die Art und Weise nachdenken, wie du leiten möchtest. Oder du merkst, wow, hoppla, das Ding hier ist nicht einfach nur ein Event, sondern es geht hier um fördernde, echte Gemeinschaft. Eigentlich müsstest du mehr tun, mehr lieben, ehrlicher sein, liebevoller und so weiter. Und ja, ich möchte das gerne auch mal hinterfragen, unsere Einstellung. Aber ich will euch jetzt nicht mit einer 10-seitigen To-Do-Liste nach Hause schicken. Ich will uns vor allem anderen darauf aufmerksam machen, dass nicht wir der Ausgangspunkt sind. Es ist richtig, dass man sich immer fragen sollte, okay, was kann ich denn bewirken? Was ist mein Beitrag? Ein super Gedanke. Aber es wäre verkehrt, wenn wir den allerersten Schritt vergessen würden. Von Jesus geht das Wachstum aus. Wenn du etwas ändern willst, dann mach es nicht wie Michael Jackson. I'm starting with the man in the mirror. Ich fange mit dem Mann an, der im Spiegel ist, mich selbst. Ich versuche, den zu verändern, damit ich die Welt zu einem besseren Platz machen kann. Fang nicht mit dem Mann oder der Frau im Spiegel an, sondern fang mit dem Mann an, der am Kreuz war. Jesus, kannst du mich verändern? Das gilt für mich. Das gilt für dich, wenn du schon 50 Jahre Christ bist. Aber das gilt auch für dich, wenn du dir noch gar nicht sicher bist, ob es Gott überhaupt gibt. Vielleicht denkst du bisher nur so, ja, Jesus ist wirklich ein guter Mensch, sehr inspirierend, was er so gesagt hat. Ja, aber es gibt tausende Menschen, die gut waren und einen inspirieren können. Aber es gibt nur einen einzigen, der dich von Grund auf verändern kann. Nur einen, der dich von deinen Süchten befreien kann. Nur einen, der dich zu einem besseren Menschen machen kann. Jesus ist Gott. Er wurde getötet am Kreuz. Aber er ist nach ein paar Tagen wieder auferstanden. Und wenn er den Tod besiegen kann, dann kann er auch das, was in deinem Leben tot zu sein scheint. Liebe, Mitgefühl, Blick für andere. Das kann er wieder zum Leben erwecken. Probiert es gerne mal aus. Mit Gott kann man sehr einfach reden. Du schließt die Augen, stellst dir vor, dass er vor dir steht. Und dann sagst du: Gott, kannst du mich wirklich verändern? Überlege dir einfach nur mal eine einzige Eigenschaft, die du an dir besonders kacke findest. Und dann frag Gott mal die nächsten Wochen, immer wieder mal: Kannst du mich da wirklich verändern? Schreib dir das mal auf. Und dann schau in 6 Wochen mal wieder drüber, ob sich da was getan hat. Gott, kannst du mich wirklich liebevoller zu anderen Menschen machen? Kannst du mich wirklich mitfühlender machen meiner Frau gegenüber? Kannst du mich wirklich demütiger machen? Appelle und Selbstanstrengung, das ist ganz nett. Aber es ist vollkommener Bullshit, wenn wir vergessen, Jesus damit einzubeziehen. Ein neues Mindset in Bezug auf Leiterschaft und Gemeinschaft, das ist ganz nett. Aber völlig belanglos, wenn wir vergessen, woher das Wachstum wirklich kommt. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Christ. Was ich geworden bin und was ich erreicht habe, das habe ich nicht deswegen geschafft, weil ich so ein krasser Typ bin. Ich habe davon profitiert, dass Leiterinnen und Leiter seit 20 Jahren in mich investiert haben. Die haben Potenzial in mir gesehen, die haben mich gekitzelt und Sachen aus mir rausgelockt und an mir gearbeitet. Ich habe davon profitiert, dass ich trotz meiner Unfähigkeit, Freundschaften gut zu pflegen, Menschen immer wieder hatte, die mir zur Seite standen, die bei mir nachgehakt haben, die mich begleitet haben. Und ich stehe hier nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil Jesus in mir lebt. Er hat mich begabt und reich beschenkt. Er hat mich in schwierigen Zeiten getragen. Und er hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, als ich früher war. Was ich erreicht habe, das habe ich durch ihn erreicht. Wo ich gescheitert bin, bin ich nur deswegen durchgekommen, weil er dabei war. Jesus ist der Held in meiner Geschichte. Jesus will auch der Held in deiner Geschichte sein. Jesus will der Held in der Geschichte unserer Gemeinde sein. Lasst uns das nie aus den Augen verlieren, wenn wir als Leiterinnen und Leiter andere befähigen, wenn wir als Gemeinde darauf hinarbeiten, zu einer Einheit und einer reifen Glaubensgemeinschaft zu werden. Amen.